Der Sport dominiert bei den Olympischen Spielen. Man sieht nur wenige Werbebanner und Firmenembleme in den Stadien und Arenen in London. Welche Rolle spielt Sponsoring bei den Olympischen Spielen? Das wollen wir klären mit Lukas Stelmerschick. Er ist Redakteur bei der Fachzeitschrift Sponsors in Hamburg. Ich grüße Sie.
Ja, guten Tag, Herr Obst.
Stimmt der Eindruck, dass das Sponsoring bei diesen Spielen in London eher dezent ausfällt?
Na, das hat jetzt nichts konkret mit diesen Spielen zu tun. Also es ist ja grundsätzlich ein, ich nenne es jetzt mal Phänomen der Olympischen Spiele, dass da das IOC schon sehr darauf achtet, tatsächlich werbefreie Spiele zu übertragen und den Zuschauern anzubieten. Ich finde es halt sehr interessant. Wir beschäftigen uns natürlich sehr, sehr stark mit dem Thema Sponsoring hier bei uns im Haus, dass dann tatsächlich so es ins Auge sticht, dass es eben gerade wenig Werbung gibt. Normalerweise beschwert man sich ja, es gibt zu viel. Aber ja, wie gesagt, das IOC achtet doch da sehr darauf, klare werbefreie Spiele zu übertragen.
Ich könnte Ihnen jetzt auch nicht den Hauptsponsor nennen von Olympia 2012. Wer ist das?
Es gibt so gesehen keinen oder den einen Hauptsponsor. Also das IOC hat vor einigen Jahren das sogenannte Top-Programm, also the Olympic Partner Program, ins Leben gerufen. Und in dem befinden sich jetzt im Moment 11 weltweit operierende Unternehmen, Konzerne, die entsprechende Summen dann auch bezahlen, um in diesem Programm drin zu sein, mit auch entsprechend langen Laufzeiten. Also beispielsweise Coca-Cola hat erst jüngst den Vertrag bis 2020 verlängert und ist auch schon seit 1928 dabei, also auch tatsächlich der mit Abstand längste Partner des IOC.
Mhm. Sie haben jetzt gerade Coca-Cola erwähnt. Wer ist sonst noch in dieser Riege der Top-Sponsoren oder Partner, wie sie genannt werden?
Das sind insgesamt 11 Unternehmen. Einige, glaube ich, kennt man vom Namen. Also da wären unter anderem Acer, Atos, Coca-Cola hatte ich genannt, Dow Chemical, General Electric, McDonald's, Omega, Panasonic, Procter & Gamble, Samsung und Visa.
Und zahlen die alle dasselbe? Was müssen die auf den Tisch legen?
Na, es ist schon ein Stück weit unterschiedlich. Obwohl sie alle auf dieser Partnerebene tatsächlich operieren, hat das so ein bisschen was mit der Branche zu tun. Wie groß ist da der Wettbewerb? Dann auch tatsächlich, was für Möglichkeiten hat das IOC, da tatsächlich so ein Stück weit einen Konkurrenzwettbewerb zu schaffen? Unter dem Strich kann man sagen, dass auf dieser Ebene zwischen 50 bis zu 80 Millionen Euro für eine Periode von 4 Jahren, sprich also 2 Events, einmal die Spiele im Sommer und dann die Winterspiele bezahlt werden müssen.
Und was kriegt man da als Gegenleistung? Also immer bei den Pressekonferenzen das Logo im Hintergrund, was ist das noch?
Naja, das ist relativ überschaubar. Also muss man tatsächlich auch aus unserer Warte sagen. Wenn ich mir da andere Events anschaue, wie gesagt, durch diese Werbefreiheit hat man halt wenig Möglichkeiten im direkten Umfeld zu werben. Heißt im Umkehrschluss, man muss tatsächlich in die Aktivierung sehr, sehr viel reinstecken, zusätzliche Summen noch investieren, um dann mit Kampagnen, dadurch, dass man halt mindestens diese 4-Jahres-Periode hat, tatsächlich das Ganze zu befeuern und irgendwo so auch eine gewisse Reputation aufzubauen. Und die Olympischen Spiele eigentlich für sich zu nutzen, um einfach die Marke zu stärken, um weltweit dann halt auch zu operieren. Aufgrund natürlich auch der Summe liegt es auf der Hand, dass es nur relativ wenigen Unternehmen tatsächlich vorbehalten ist, auch auf dieser Ebene dann tatsächlich zu werben. Aber um da nochmal ganz klar einzuhaken, also die rein werblichen Leistungen, die man im Umfeld des Spiels hat, sind relativ begrenzt.
Also hoffen diese Firmen eher auf so eine Imageverbesserung?
Absolut, ja. Also auch da ähnlich wie bei den Summen, muss man ganz klar von Unternehmen zu Unternehmen die Ziele und die Strategie unterscheiden. Also da kann man jetzt nicht das Ganze über einen Kamm scheren und sagen, so sieht's aus. Coca-Cola ist, denke ich mal, weltweit einfach den sehr, sehr vielen Leuten, wenn nicht sogar allen, irgendwo bekannt. McDonald's ähnlich. Auf der anderen Seite beispielsweise Dow Chemical, die natürlich gerade im B2B-Bereich dann eher unterwegs sind und da einfach versuchen, dann auch mit Kunden besser in Kontakt zu treten.
Das heißt konkret, was stellen die her oder so? Chemische Produkte?
Das sind chemische Produkte, genau. Und da gab es ja auch im Vorfeld dann tatsächlich große Diskussionen und Kritik dann auch konkret dem Sponsor gegenüber, weil natürlich chemische Produkte, das ist in vielen Märkten, in vielen Ländern dann auch irgendwo ein grenzwertiges, kritisch beäugtes Thema. Aber nichtsdestotrotz auch andere Unternehmen haben ja im Vorfeld, also beispielsweise McDonald's, wo es dann hieß, jetzt in London ist das quasi der einzige Frittenanbieter, den es dann geben kann. Die kleineren Imbisse müssen dann quasi zumachen, dass dann natürlich dann auch Monopole geschaffen werden über diese Partnerschaft mit dem IOC, was in der breiten Öffentlichkeit eigentlich fast eher kritisch gesehen wird, als dass es dann den Unternehmen eigentlich hilft.
Das heißt, wer wählt dann diese Partner aus und was müssen die für Kriterien erfüllen? Geht es dann wirklich nur ums Geld oder eben darum, stehen die auch für, weiß ich nicht, Sport oder gesunde Kost?
naja, gesunde Kost, da brauchen wir uns dann, glaube ich, spätestens bei Coca-Cola und McDonald's nicht unbedingt drüber zu unterhalten. Natürlich spielt das Geld eine Rolle. Es ist so, wie ich vorhin schon angemerkt habe, also nicht unbedingt viele Unternehmen können sich oder wollen sich vielleicht auch leisten, rund 80 Millionen Euro für diese Vierjahresperiode tatsächlich zu bezahlen in Sponsoring, plus dann die immensen Aktivierungskosten, die ja noch dazukommen, die darf man nicht vergessen.
Das heißt Aktivierungskosten, kurz erklärt?
Grundsätzlich muss man natürlich Werbekampagnen, Marketingkampagnen fahren. Also da als bestes Beispiel eigentlich jetzt für die aktuellen Spiele macht Procter & Gamble sehr, sehr viel. Sie haben eine sehr, sehr umfangreiche Kampagne weltweit gestartet. Die nennt sich Best Moms, wo eigentlich die Mütter der Sportler in den Vordergrund gestellt werden, um so irgendwo eine Geschichte zu erzählen. Das ist einfach elementar, wie ich es ja jetzt auch schon angesprochen hatte, dass die Werbeleistungen an sich sehr, sehr limitiert sind. Dementsprechend müssen einfach diese Partner mit den entsprechenden Aktivierungssummen, die sie dann in die Hand nehmen, tatsächlich Geschichten erzählen, um so einfach emotional auch die Spiele für sich zu nutzen und dann auch tatsächlich an die Kunden, wenn es ein B2C-Kunde oder B2C-Unternehmen ist, tatsächlich auch ranzukommen.
Heißt das, es macht vielleicht viel mehr Sinn, gar nicht Hauptsponsor zu werden oder Hauptpartner, sondern wirklich als Sportbekleidungshersteller bestimmte Athleten auszustatten oder Mannschaften?
Ich finde es relativ schwierig jetzt von meiner Seite, das denn jetzt zu sagen, den Partnern grundsätzlich abzusprechen und das Ganze in Frage zu stellen. Am Ende des Tages muss man tatsächlich sagen, wenn nicht eine wirkliche Kampagne und eine Idee dahinter steht und man sagt, okay, ich werde jetzt einfach mal IOC-Partner, weil das finde ich irgendwie schick. Also ich glaube, so extrem wird es dann nicht sein, aber dann macht es halt tatsächlich keinen Sinn. Ich würde tatsächlich sagen, dass es andere Unternehmen, die man sieht, die keine offiziellen Partner sind, tatsächlich klug lösen. Also mir würde dann beispielsweise, Sie haben es angesprochen, Athleten auszurüsten, Puma einfallen, mit einer weltweiten Marke, eigentlich Usain Bolt, die sie mittlerweile haben, dem jamaikanischen Sprinter, wo man einfach sagen muss, Puma investiert in diesen einzelnen Athleten oder grundsätzlich auch relativ viel.
Und das ist am Ende durchaus dann effizient.
Ja, also das ist ja das, was irgendwo hängen bleibt. Wir würden jetzt, Nike zum Beispiel ist eigentlich auch nie bei solchen Veranstaltungen, ob es jetzt eine FIFA-WM ist oder die Olympischen Spiele, tatsächlich als offizieller Partner in Erscheinung getreten. Nichtsdestotrotz fahren sie immer wieder Kampagnen jetzt auch zu den Olympischen Spielen in London, bei denen man einfach sieht, okay, sie verknüpfen das geschickt, ohne da Regeln zu brechen. Also sie bewegen sich immer so auf einem schmalen Grat, weil sie jetzt in der aktuellen Kampagne beispielsweise auch sehr, sehr oft mit London werben, aber das sind dann halt Städte irgendwo auf der Welt.
Geschickt genutzt, dieses olympische Gefühl, aber eigentlich sind sie kein offizieller Sponsor.
Genau. Okay. Da muss man halt abwägen, was man tut. Will man die Vorteile, die so eine IOC-Partnerschaft, wie gesagt, Kontakte knüpfen, tatsächlich mit dem offiziellen Logo zu werben, so eine Geschichte zu erzählen, ob man das für sich tatsächlich nutzen kann und will oder ob man den anderen Weg geht, tendenziell vielleicht einen etwas kostenniedrigeren Weg und sagt, man fährt eine Kampagne, die irgendwo das ganze Event begleitet.
Wir müssen hier zum Schluss kommen, okay. Sagt Lukas Stelmaschek, vielen Dank. Von der Fachzeitschrift Sponsors, also sozusagen aus der Werbersicht über Sponsoren bei den Olympischen Spielen in London.